übers Leben. Geschichten über das Leben und von Überlebensstrategien. Faktenfolge.
Hallo und herzlich willkommen zu einer Faktenfolge von Übers Leben, Geschichten über das Leben und von Überlebensstrategien. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema, wie funktioniert eigentlich Verarbeitung und was passiert mit unserem Gehirn im Ausnahmezustand. Dafür dürfen meine Kollegin Anke und ich, Nicole, heute Hans-Joachim Görges begrüßen, 64 Jahre alt, in Berlin. Wir sind gerade digital verbunden. Er ist Psychologe und Co-Leitung vom Institut Berlin mit Lydia Handke, an dem wir eine Weiterbildung in Traumapädagogik und Traumafachberatung machen durften. Herzlich willkommen, Hans.
Ja, schönen guten Tag. Schön, dass ich da sein darf.
Wir starten in altbewährter Weise mit einer kurzen Reorientierung im Raum. Diejenigen, die uns schon ein bisschen länger folgen, wissen, dass wir zu Folgenbeginn immer dazu einladen, sich einmal im Raum bewusst wahrzunehmen, indem wir auf unsere Atmung achten, uns im Raum umschauen, vielleicht gibt es eine Farbe, die uns besonders ins Auge springt, an der wir uns orientieren dürfen. Wir sitzen ja heute in unserem Besprechungsraum und das Malteserrot begegnet uns überall. Das ist eine gute Farbe, der Nicole und ich heute folgen können. Und dann sind auch alle Zuhörenden nochmal eingeladen, auf ihren Körper zu achten und zu schauen, wenn man gerade irgendwo geht oder steht, wie sich der Boden unter den Füßen anfühlt oder wie sich vielleicht das Sitzmobiliar unter dem Körper anfühlt. Und dann geht's auch schon los. Hans, ihr habt ein sehr hilfreiches Modell von Denkerin und Häschen entwickelt, anhand dessen Körperreaktionen erklärbar werden. Und das zeigt, wie wichtig es ist für den Menschen, dass beides gut miteinander in Verbindung ist. Was genau hat es auf sich mit diesem Modell von Denkerin und Häschen und wie lässt sich ihr Zusammenspiel hirnphysiologisch so in einfachen Worten erklären?
Ja, im Prinzip ist es ganz simpel, weil wir, damit wir was besser verstehen, was trennen, was eigentlich zusammengehört. Das Häschen und die DenkerInnen, das sind natürlich Bilder, Metaphern und die stehen für unser Gehirn und unseren Körper. Und das Häschen, das steht quasi für das Säugetier in uns. Wir Menschen sind ja Säugetiere und das heißt, vieles, was wir im Alltag gar nicht so besonders wahrnehmen, was aber unser Leben ausmacht, funktioniert ganz automatisch und schnell. Wir atmen, unser Herz schlägt, wir haben Blutdruck, der sich natürlich verändert, je nach Situation. Wir laufen, steigen Treppen, fahren Fahrrad, schwimmen, alles, was wir mal gelernt haben. Da müssen wir nicht mehr drüber nachdenken, sondern das können wir ganz automatisch abrufen. Und wir haben Affekte, Gefühle, die kommen auch automatisch, schneller als einem manchmal lieb ist und auch manchmal andere Gefühle als einem so lieb ist. Und die kommen und dann können wir damit umgehen, drüber nachdenken, aber erstmal sind die da. Und das, diese drei Bereiche von Automatismen, die haben wir mit allen Säugetieren gemein. Und dafür steht das Häschen. Und die Denkerin ist so quasi das Sahnehäubchen, unsere Großhirnrinde, das haben zwar Hasen auch und andere Säugetiere, aber die vom Menschen ist doch schon so ein bisschen speziell. Und das heißt, dieses bewusst über Sachen nachdenken können, Konzepte machen, Podcasts machen. Das könnten wir sozusagen auf dieser Säugetierebene gar nicht. Dafür brauchen wir besondere Fähigkeiten. Und die haben wir in der großen Runde. Und dafür steht die Denkerin oder Denker, DenkerInnen, wie man es nennen mag. Und wir kommen im Leben am besten klar, wenn die beiden miteinander verbunden sind. Also wenn dieses selbstverständliche Säugetiersein und unser Bewusstsein uns orientieren können im Alltag. Wenn es zusammenhängt, dann können wir überlegen, was will ich gerne essen. Da hat das Häschen viel zu sagen, weil das viel mit Lust und Appetit und was mag ich gerne zu tun hat. Und dann einkaufen gehen oder in einem Restaurant bestellen, das wird aber ohne Denkerin nicht funktionieren. Und deshalb muss vieles übernehmen. Und das heißt, Wir sind darauf angewiesen, dass die gut im Kontakt sind. Damit wir uns mitkriegen, was wir gerade brauchen, ob wir auf die Toilette müssen, ob wir Hunger haben, wozu wir Lust haben. Und dann entscheiden können, ob ich das jetzt tue, später tun, das heute gar nicht mache, weil ich merke, es ist gar nicht gut. So, diese Kooperation. Und das heißt, wenn die beiden gut zusammenarbeiten, kriege ich was mit von mir, von meinem Körper, wie es mir geht, was in mir los ist. Und ich kann andersrum von oben nach unten meinen Körper auch ein Stück beeinflussen. Das machen wir ja alle. Ne? Wenn ich angespannt bin, dann sage ich, okay, Hans, jetzt mal langsam und atme erstmal tief durch und trinke einen Schluck und so. Und wenn ich so einen schlaffen Tag erwischt habe, dann mache ich vielleicht einen Kaffee mehr oder den ein bisschen stärker und achte mehr darauf, dass ich mich bewege und aktiv bin. Und so regulieren wir unseren Körper so ein Stück weit, was wir aber immer nur können, wenn wir ihn mitkriegen und mitkriegen, was da die Bedürfnisse sind. Und das ist diese Idee von DenkerInnen und Häschen von Anfang an gewesen. Und drauf gekommen sind wir letztendlich, dass wir so Erklärungen brauchen, genau weil dieser Kontakt manchmal nicht gut funktioniert. Und das passiert im Alltag manchmal, das kennen wir alle, dann bin ich so konzentriert auf irgendwas, was ich arbeite oder auf ein Buch, das ich lese, dass ich gar nicht mitkriege, dass ich komisch da sitze und bin hinterher ganz verspannt oder merke hinterher erst, dass ich Hunger hatte, dass ich eine Weile nichts getrunken habe. Und dann ist der Denker in Häschen Kontakt schlecht und das hat Auswirkungen. Genau, vielleicht soweit erstmal zum
Und wenn man jetzt sich jetzt Ausnahmezustände anschaut, was geschieht bei so einer sogenannten Notfallreaktion? Welche Auswirkungen hat diese auf das bewusste Erleben von stark belastenden Situationen?
Ja, naja, ihr könnt es euch so vorstellen, dass wir normalerweise in Anführungsstrichen mehr oder weniger alles mitkriegen auf allen Ebenen. Alle Teile unseres Körpers und Gehirns sind beteiligt. Wenn aber jetzt was passiert, was uns überfordert, also was diese innere Zusammenarbeit überfordert von Säugetier, Körper und Gehirn und der Großhirnrinde von Häschen und DenkerInnen, wie wir sagen, dann wird um des Überlebens willen der Kontakt zwischen den beiden, zwischen Häschen und DenkerInnen, unterbrochen. Ich stelle mir das immer so vor, als ob so eine Sicherung rausfliegen würde und dann ist da kein Kontakt und dann kann ich noch so schön das Licht versuchen anzuschalten, es geht nicht an. Und das heißt, in der Notfallreaktion, die ist ja mal so genannt worden, weil es wirklich um diese Extremfälle im ursprünglichen Denken ging, Notfälle eben. In der Notfallreaktion wird der Kontakt zwischen DenkerInnen und Häschen unterbrochen. Und das heißt, in meinem Bewusstsein kriege ich nicht mehr mit, was in meinem Körper passiert. Und ich kann ihn aber auch nicht mehr steuern. Und dann macht mein Körper, mein Häschen, mein Säugetierkörper, ohne bewusste Steuerung, das, was in uns angelegt ist als Muster, wie in allen Säugetieren schon vor der Geburt. Und das ist diese sogenannte Notfallreaktion. Und das heißt, unser Körper kämpft oder flieht gegen eine Gefahr, soweit es möglich ist. Wenn es nicht möglich ist, und da gibt es tausend mögliche Ursachen für, ne? Ich bin zu klein, ich werde festgehalten, ich komme aus dem Raum nicht raus, die Naturgewalt ist zu groß, ich kann mich nicht wehren dagegen, dann ist immer noch der Kontakt unterbrochen, also immer noch gibt es keine Steuerung und ich kriege nicht wirklich mit, was ich tue, weil mein Körper das automatisch tut und dann erstarrt der ganz oft. Also wir kommen in so eine, wie so eine Schock- oder Schreckstarre. Das ist bestimmt den meisten auch im Alltag schon mal ganz, ganz kurz passiert. Und es kann dann ein bisschen länger anhalten. Und was bei vielen Menschen passiert, sozusagen als letzter Rettungsversuch unseres Säugetierseins, dass wir wie zusammenbrechen, dass wir wie erschlaffen, dass wir wie neben uns stehen und uns selber überhaupt nicht mehr mitkriegen, nichts mehr fühlen, nicht mehr da sind, als ob wir unseren Körper verlassen hätten. Und so berichten es auch manche Menschen hinterher, dass es sich so angefühlt hätte. Sehen sich von außen in solchen Momenten, spüren nichts. Und das ist die letzte Sicherheitsvorkehrung unseres Körpers, wenn das Leben zu hart zu uns ist in dem Moment.
Menschen berichten uns, dass sie sich manchmal auch nicht erinnern können an das, was sie erlebt haben, also nicht bewusst erinnern können. Was ist der Grund dafür?
Ja, das ist alles total normal. Ne? Dieses mich nicht spüren, nicht mich von außen sehen, hinterher mich nicht erinnern können. Das hat auch damit zu tun, eben, dass Denkerin und Häschen getrennt waren und dass damit das, was wir fachlich Verarbeitung nennen, das, wo wir normalerweise im Alltag sagen, klar kann ich mich erinnern, ne, morgen an das Gespräch, was wir jetzt hier führen. Nur wenn jetzt bei mir irgendwas Heftiges passieren würde und ich in diesen Automatismus gerate und mein Denker zwar noch denkt, aber nicht mehr steuern kann und nichts mehr mitkriegt von dem, was mein Körper tut, ich also in diese Notfallreaktion gerate mit ihren Automatismen, Kämpfe, Flüchte und so weiter, dann ist diese Verarbeitung, dieses ich kriege mit, was passiert, für die Zeit unterbrochen. Also in der Notfallreaktion, während etwas Schlimmes passiert, was mich überfordert, kriege ich mich selber nicht mehr mit. Und was ich von außen noch mitkriege, das kommt total drauf an. Also manche kriegen noch alles mit und können das hinterher erzählen. Erzählen es aber wie so unbeteiligt, ohne Emotion, ohne Gefühl. Und das heißt, sie haben zwar die Abläufe noch mitbekommen mit ihrer Denkerin, aber was beim Häschen passiert ist, der Schmerz, die Angst, die Wut, das Entsetzen, der Ekel, was auch immer, das haben sie nicht mitbekommen. So, und wenn es gut läuft, heißt, wenn ich bevor dieser Katastrophe eigentlich ganz okay mit mir war, wenn aber meine äußeren Lebensbedingungen auch gut sind, und das heißt, ich habe was zu essen oder zu trinken, ich habe ein bisschen was zu tun im Alltag, Tagesstruktur nennen wir das, Schule oder Ausbildung oder Arbeit oder so, ich habe ein bisschen Geld, sodass ich am sozialen Leben teilhaben kann, ich habe Leute, mit denen ich reden kann, aber nicht reden muss, Freunde im besten Fall. Ich habe einen gesicherten Aufenthaltsstatus, auch das ganz wichtig. Wenn also diese äußere und innere Sicherheit da ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass wir auch solche katastrophalen Ereignisse im Nachhinein verarbeiten können. Und es dauert oft eine Weile, Wochen, Monate. Und manche brauchen dabei ein bisschen Anschubs, ein bisschen Stups noch von Profis, die helfen, die ein paar gute Fragen stellen, die ein paar gute Tipps geben. Und dann kann diese Verarbeitung im Nachhinein stattfinden. Und wenn die irgendwann abgeschlossen ist, dann kommt auch die Erinnerung wieder. Und es ist immer noch kein schönes Ereignis gewesen. Das ist klar, wir ändern das nicht im Nachhinein. Aber wir können damit umgehen. Und das ist der entscheidende Punkt. Und das Gedächtnis ist halt so ein bisschen tricky und störanfällig. Und das heißt, wenn Leute sich jetzt an Sachen nicht erinnern, die vor 2 Jahren passiert sind, dann kann das sein, dass das zurückkommt irgendwann und es kann sein, dass es wegbleibt. Und wir können es immer verstehen als Sicherheitsvorkehrung unseres Körpers. Vorsichtshalber erinnern wir uns nicht.
Das ist ja das, was im medizinischen Kontext dann unter die Begrifflichkeit der Dissoziation fallen würde. Hast du vielleicht ein Beispiel, was dir in Sinn kommt, was du vielleicht teilen kannst, dass man das nochmal greifen kann?
Diese Dissoziation meinst du? Ja, ich kann mal überlegen. Dissoziation ist ja einfach der Fachbegriff für diese Denker-Häschen-Trennung. Also dass in dem Moment die Automatismen abgerufen werden. Ich sag mal ein Beispiel, was ich von einem Klienten von mir hatte. Der hatte einen Verkehrsunfall. Das war, als der zu mir kam, schon 1,5 Jahre her. Und der war eine Zeit in seinem Auto quasi eingeschlossen, weil die Türen so verbeult waren, dass er nicht raus konnte und ist total in Panik geraten. Und der hat hinterher gesagt, er hat überhaupt keinen Schmerz gespürt in dem Moment. Er hat immer nur versucht, aus diesem Auto rauszukommen, wie verrückt. Und dann kam die Feuerwehr und hat ihn da rausgeschnitten. Und dann haben sie ihn rausgeholt und dann wollte er weggehen. Also wollen. Er sagte hinterher, ich hatte keine Ahnung, was passiert. Ich bin einfach gegangen. Und dann haben die mich festgehalten. Und er war noch, im Nachhinein war er noch ganz empört. Und was sich aber rausstellte, war, die Feuerwehrleute haben ihn festgehalten, weil sein Bein gebrochen war. Und zwar so ein offener Bruch, sodass man den einen Knochen sehen konnte. Und das heißt, eigentlich konnte er gar nicht laufen. Er hätte solche Schmerzen haben müssen, dass er nicht laufen kann. Aber weil diese Notfallreaktion mit Dissoziation zusammen getroffen ist, das heißt, diese Denker-Häschen-Trennung, hat er den Schmerz nicht mitbekommen und konnte deshalb noch laufen. Und das ist eine gute Nachricht. Das ist nochmal wichtig, dass wir uns das klar machen. Weil das heißt, auch wenn wir schwer verletzt sind, können wir noch weglaufen von Gefahren, von Feuer, was da ausbricht und auch von Leuten, die uns was tun wollen, weil wir den Schmerz nicht spüren. Diese Schmerzwahrnehmung kommt erst hinterher irgendwann, wenn du die Dissoziation wieder aufgehoben hast. Und das heißt, dieses ich kann es nicht steuern, ist wichtig fürs Überleben. Gleichzeitig kommt man sich hinterher bescheuert vor, weil Leute sagen, was man alles gemacht hat in der Situation. Und manches davon war bestimmt klug und manches war total bescheuert. Und das ist aber ganz normal, weil wir es nicht steuern können.
Die Natur hat also einen Schutzmechanismus eingerichtet für solche massiven Erlebnisse. Menschen berichten auch davon, dass sie immer wieder Flashbacks erleben und sich erinnert fühlen an Situationen. Was genau kann man tun, damit das nicht wieder geschieht, dass man nicht wieder in so eine Situation von Nichthandeln kommt?
Ja. Jetzt kommen wir sozusagen zu den Nachteilen dieses Überlebensmechanismus. Also der Vorteil ist, dass wir überhaupt überleben, was wir sonst vielleicht nicht würden, weil wir zu viel nachdenken und es viel zu lange dauert und wir diese Schnelligkeit unseres Körpers nicht gut nutzen können. Vielleicht sollte ich das auch nochmal ergänzen, dass, wenn ich darf, das habe ich vorhin gar nicht gesagt, wenn diese Trennung da ist, diese Dissoziation, Denker-Häschen-Trennung, und wir so automatisch handeln, haben wir viel mehr Kraft, Energie und Schnelligkeit als sonst jemals im Leben. Das heißt, wir können schneller weglaufen, wir können um uns schlagen und wirklich Leute umhauen, die sonst stärker wären als wir. Und wir können auch Leute heben, wollen jemandem helfen, der unter was liegt, was sie eigentlich nicht wegheben könnten. Aber in dem Moment können sie es, weil sie so viel Kraft entwickeln, quasi 100% Kraft, so viel haben wir im Alltag nie. Und das gehört alles zu dem Überlebensmechanismus, der uns und unsere Liebsten schützen soll. So, und hinterher gibt es aber eben diese Lücke, ich habe es nicht verarbeitet, die Erinnerung ist komisch unterbrochen oder gar nicht richtig da, ich weiß nicht genau, was passiert ist. Und solange diese Lücke bleibt, haben wir Symptome. Und das ist auch total normal. Das heißt, normal ist, Leute können nicht schlafen, haben Schwierigkeiten einzuschlafen, wachen nachts mit Albträumen auf, können dann nicht wieder einschlafen. Normal ist Konzentrationsstörung. Normal ist Stimmungsschwankungen, Gereiztheit. Man geht allen auf die Nerven in den Wochen und Monaten danach. Es gibt Schwierigkeiten in Beziehungen, aber das ist leider auch normal. Ja, wir können es nicht wirklich ändern. Es bricht sozusagen aus uns heraus. Manche haben Schmerzen oder haben zeitweise das Gefühl, sie spüren ihren Körper überhaupt nicht, haben dann wieder Schmerzen an Stellen, wo nie was gewesen ist, wo man denkt, hallo, warum habe ich da jetzt Schmerzen? Haben Albträume oder tagsüber so Fetzen von Erinnerungen an das Geschehene und sind dadurch total verängstigt und verunsichert. Aber das ist einfach auch ein normaler Mechanismus, weil unser Häschen und unsere Denkerin waren ja getrennt im Moment der Katastrophe. Und das heißt, beim Häschen im Körper gibt es ganz viele Informationen, die da gespeichert sind. Der Bessel van der Kolk, der darüber ein dickes, kluges Buch geschrieben hat, der nennt das verkörperter Schrecken. Also im Körper, so wie sonst die Freude wir auch im Körper spüren, spüren wir eben den Schrecken auch im Körper. Und wenn Denkerin und Häschen getrennt waren, dann ist es nicht verarbeitet. Und das heißt, es steckt so lange im Körper drin, wie diese Verarbeitung dauert. Und so lange, wie es nicht verarbeitet ist, kann es passieren, und jetzt komme ich zu diesen Flashbacks, dass irgendwas im Alltag so ähnlich ist wie in der Katastrophensituation. Also wenn ich nochmal den Mann mit dem Autounfall nehme, da hat sich später herausgestellt, der hatte so einen leeren Pizzakarton hinten auf der Rückbank liegen, weil er an dem Tag mittags irgendwann sich so eine Pizza geholt hatte und die gegessen und den Karton noch nicht entsorgt. Und so ein leerer Pizzakarton, natürlich riecht der noch so ein bisschen nach Pizza. Und das heißt, was ist passiert hinterher? Der Mann ist eigentlich mit seiner Frau total gerne italienisch essen gegangen. Und nachdem er aus dem Krankenhaus raus war und es ihm wieder gut ging, war das das Erste, was sie machen wollten, ne, zur Feier des Tages, zum Italiener. Und er sagte, er musste wieder gehen, nach 2 Minuten. Er hat es nicht ausgehalten und er wusste nicht, was los ist. Und es war dieser Geruch. Es war dieser Geruch, den er vorher so geliebt hat, wo ihm das Wasser im Mund zusammenlief. Und jetzt quälte ihn dieser Geruch. Derselbe Geruch. Und woran lag das? An dem Pizzakarton hinten im Auto, weil sein Körper diesen Geruch nach Pizza verbunden hat mit dem Autounfall. Und ich sage sein Körper, weil das ist wichtig. Das hat mit dem bewussten Denken nichts zu tun. Es geht viel schneller auf dieser nicht bewussten, auf dieser Körper, auf dieser, wie wir sagen, Häschenebene, dass irgendein Reiz, ein neutraler oder sogar angenehmer Reiz im Hier und Jetzt, unseren Körper erinnert an die Katastrophe. Und es kann ein freundlicher Blick sein, das kann ein Sonnenstrahl sein, ein Windhauch im Gesicht, ein Wort, das jemand sagt, eine Musik im Radio. Ne, ist auch der Klassiker, wenn das Radio lief, bei ihm lief es während des Unfalls. Und dann wird alle Musik, die da gelaufen ist, potenziell seinen Körper wieder erinnern an den Unfall. Und dann erlebt sozusagen sein Körper diesen Unfall nochmal wieder. Es ist wie so eine Rückblende. Und das ist das, was wir Flashback nennen. Das heißt, ausgelöst, zum Beispiel durch den Pizzageruch, ist sein Körper auf einmal wieder in dem Auto. Und er erzählt es auch hinterher so. Er sagt, Herr Börms, ich weiß ja, das ist vorbei, das ist 1,5 Jahre her, aber es fühlt sich nicht so an. Und manchmal plötzlich am Tag, ausgelöst durch keine Ahnung was, sitze ich wieder in dem Auto, jetzt. Bin in Panik, will da raus und die Feuerwehr kommt und kommt nicht. Er erlebt es also original wieder. Und wieder und wieder und wieder und wieder. Und das ist leider auch total normal. Eine normale Reaktion unseres Systems, unseres Körpers, unseres Denker-Häschen-Zusammenhangs auf diese nicht verarbeitete Katastrophe.
Und was können Menschen in diesen Momenten tun, wenn sie merken, da bahnt sich sowas an, also wenn sie diesen Moment noch bewusst wahrnehmen, nicht direkt überrollt werden?
Genau, das ist eine gute Frage, weil in dem Moment, wo ich noch wahrnehme, ich sage jetzt mal, ach du Scheiße, jetzt geht es wieder los, in dem Moment kann ich noch was tun, weil in dem Moment DenkerInnen und Häschen noch zusammenarbeiten. Und das heißt, in dem Moment kann ich sagen, okay, was hilft? Ich stehe auf, ich trampel mit den Füßen, ich atme tief durch. Ich gucke und sage mir selber laut, was ich sehe. Ich sehe die Hainbuche von meinem Fenster und ja, total viele Blätter und Früchte fangen auch an zu wachsen. Ja, das heißt, ich versuche mich im Hier und Jetzt zu verankern. Wir haben ja am Anfang, habt ihr so ein schöne Intro gemacht, ne? So eine schöne Orientierung in hier und jetzt. Und genau das ist, was ich übe mit Menschen, die in solche Flashbacks regelmäßig geraten. Dass wenn sie merken, es geht los, wenn das erste kleine Anzeichen, der wird so ein bisschen drisselig, so ich kann nicht mehr klar gucken, ich kann nicht mehr klar hören. Bei jedem ist es was anderes, woran sie merken können, oh, jetzt fängt es wieder an. Ich merke, die Spannung steigt, ich merke, die Spannung sinkt. Dann, im selben Moment, wo ich das merke, das quasi als Wecker zu nutzen, diese ersten Signale und zu sagen, jetzt muss ich was tun. Und das Erste ist, hier und jetzt, atmen, Pferdeschnauben, rumhüpfen auf einem Bein, also gerne auch bescheuerte Sachen, wo man über sich selber lachen muss, ist am besten, weil Lachen hält uns auch im Hier und Jetzt. Singen ist total gut. Sofort anfangen zu singen, das Lieblingslied, lauthals. Und das senkt total die Wahrscheinlichkeit, dass wir wieder in so ein Flashback kommen. Das ist also richtig eine gute Hilfe. Und dann lohnt es sich, sich sozusagen 2, 3 Sachen zurechtzulegen, wo ich weiß, das hilft bei mir auf jeden Fall. Und mir das nochmal klar zu machen, mir das auf den Zettel zu schreiben, auf den Post-it, was ich arbeite viel mit dem Laptop, dann hängen da immer Post-its irgendwo am Rand. Und ne, manchmal steht da Atmen drauf, weil auch ich das im Alltag manchmal vergesse. Und dann könnten diese 2, 3 Sachen mir helfen, die könnten da draufstehen, sodass ich nicht mehr überlegen muss, wenn es losgeht, sondern ich gucke auf meinen Zettel und sage, okay, aufstehen, atmen, singen. So, und dann mache ich das. Und dann gerate ich hoffentlich, wenn es wirkt, nicht in den Flashback.
Und würdest du sagen, das ist ein bisschen wie beim Englisch-Vokabeln üben? Also es macht auch Sinn, außerhalb der Notfallsituation, Klassenarbeit wäre es beim Englischen, zu üben und aufrecht zu halten und damit in den Tag zu starten oder den Tag damit zu beenden, oder?
Ja? Ja, es macht auf jeden Fall Sinn. Weil der Witz ist ja, wenn ich einmal in so einer Notfallreaktion war und das war heftig, also so heftig, dass ich immer noch Monate, Jahre später Symptome oder Flashbacks habe, dann heißt es ja, mein Körper ist immer noch auf Alarm geschaltet, so ein bisschen. Die ganze Zeit. Ne? Als wenn man so eine Feuersirene hat, die ist jetzt nicht laut an, aber als ob die immer so ein bisschen ist, die Leute an dem Haus mit der Sirene vorbeigehen und denken, huch, ist die Sirene an? Irgendwie höre ich doch so ein bisschen was. Als ob es immer so ein bisschen Alarm gäbe. Und das heißt, ich bin immer so ein bisschen auf H8. Und das heißt, es macht total Sinn, möglichst oft am Tag zu sagen, okay, ich mache diese 2, 3 Sachen, die mir so gut tun. Ich trampel ein bisschen rum, ich singe und zwar nicht nur unter der Dusche, sondern zwischendrin auch mal. Und wenn ich dann bei der Arbeit bin, wo andere Leute sind und ich nicht singen kann, weil ich dann den Peinlichkeitspreis kriege, dann mache ich was anderes. Ich nehme irgendwie, suche mir draußen ein Steinchen zum Beispiel, was eine bisschen spitze Ecke hat. Und das habe ich immer bei mir in der Hosentasche oder in der Handtasche. Und das Steinchen, das nehme ich öfter in die Hand und drücke diese spitze Ecke so ein bisschen in meinen Handballen, dass es so leicht wehtut. Und dann kommt meist automatisch ein tiefer Atemzug. Und dann kann ich nochmal meine Füße am Boden richtig merken, bisschen tappeln damit und merken, wie ich Kontakt zum Boden habe und merke den Stein in der Hand und atme tief. Und das verankert mich im Hier und Jetzt. Ist übrigens gut für alles hinterher. Ne? Wenn ich gut im Hier und Jetzt bin, kann ich besser arbeiten, kann ich intensivere Gespräche führen, kann ich besser zuhören, mich besser konzentrieren. Eigentlich geht alles im Hier und Jetzt besser. Und das zu üben, also diesen Kontakt, diese Verankerung im Hier und Jetzt immer wieder zu üben, das schützt uns. Und das führt dazu, dass wir wacher, klarer im Kopf sind und dass wir auch früher merken können, wenn so ein Flashback losgeht. Das heißt, eigentlich ist es so ein Rundumschutz und es würde total Sinn machen, dass wir es machen wie Zähne putzen, Da denken wir auch nicht jeden Morgen und jeden Abend drüber nach, mit der Bürste in der Hand, soll ich heute die Zähne putzen oder lieber nicht? Sondern wir nehmen das Ding und putzen sie einfach. Und genauso könnte so eine Verankerung im Hier und Jetzt oder Reorientierung, wie wir oft sagen, also wieder mich im Hier und Jetzt zu orientieren, so eine Normalität lernen. Pferde schnauben, atmen, bisschen rumkaspern, singen, einen spitzen Stein in die Hand nehmen und drücken. Ich habe hier so einen Igelball in der Hand, der ist aus Holz und ist auch so spitzig extra. Und den nehme ich oft in die Hand und es tut mir einfach gut. Und solche Sachen helfen. Und Wiederholung hilft auf jeden Fall, weil das vielleicht an der Stelle auch nochmal. Unsere Denkerinnen, die lernen über einmal verstehen oder einmal zugucken. Ganz oft. Aber so lernen unsere Häschen nicht. Und es geht ja um die Häschen. Es geht um den Schrecken, der noch im Körper sitzt. Und Häschen lernen über Wiederholung. Und das heißt, diese Hier- und Jetzt-Orientierung, dieses Atmen, die Füße am Boden spüren, den Stein in der Hand, den Baum vorm Fenster. Und das ist ja nur eine Sache von einer halben Minute und das 10-mal, 20-mal am Tag über Monate, das übt. Und das macht einen Unterschied. Und die Leute werden es merken. Es macht immer einen Unterschied.
Jetzt sind wir in diesem Punkt von deinen Kolleginnen und dir gut angeleitet worden in der Weiterbildung. Nicole, was hast du dir denn an der Stelle erhalten? Jetzt können die Zuhörenden nicht sehen, dass Nicole gerade ganz verdutzt guckt, aber ich weiß, dass du zwei sehr stabilisierende Dinge regelmäßig tust.
Jetzt überlege ich, was du meinen könntest. Also ich mache bewusst dieses Atmen bis in die Füße. Wenn ich merke, jetzt okay. Ist gerade komisch, jetzt ist gerade ein Moment, wo ich merke, ich muss mal mich resetten. Und irgendwie hilft mir dieses Bild, einmal durch den ganzen Körper zu atmen. Und mich schütteln. Meinst du das? Ja. Auf dem Weg zu einem sehr aufregenden Gespräch habe ich mich im Auto einmal sehr durchgeschüttelt und habe mich gefragt, was die Herrschaften rund um mich rum wohl gedacht haben. Aber es ist unglaublich, wie das hilft. Und ja. Okay. Hast du auch einen Tipp?
Ja, ich bin tatsächlich vor allen Dingen bei der Post-it-Variante vom Hans, weil ich aber so viel unterwegs bin und doch eher so eine Schusseltendenz habe, war ich einfach beim Tätowierer und auf meinem Unterarm ziert nun der Begriff des Atmens. Und wenn ich auf die Uhr schaue, dann habe ich genau das als stillen Impuls. Ja, das ist die einfachste Variante, das mitzunehmen, ja.
Das ist ja ein guter Trick.
Ja.
Ich habe neulich einen Film gesehen, wo eine Rechtsanwältin vor einem schwierigen Prozess immer einen Moment sich in ihrem Zimmer eingeschlossen hat und einfach 2-3 Minuten getanzt hat. Hat sich so Musik auf die Kopfhörer gemacht und hat getanzt. Und das ist der ähnliche Punkt. Und es gibt so einen Begriff in vielen Büchern und der heißt Stabilisierung. Und eigentlich ist es genau das. Wir machen immer wieder die Sachen, die uns gut tun und die uns im Hier und Jetzt verankern. Und das ist Stabilisierung. Und das hilft viel mehr als das, was natürlich auch als Tendenz da ist, das so wegzudrücken oder ein Bier mehr zu trinken am Abend oder ein bisschen mehr Schokolade zu essen. Und ich sage nicht, dass Leute kein Bier mehr trinken und keine Schokolade essen sollen, aber was für Stabilisierung hilft und was viel mehr hilft, unser Häschen und unsere Denkerin wieder mehr in Kontakt zu bringen und damit sicherer im Leben zu stehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Das sind eben diese kleinen Übungen. Und es ist voll der Bringer, wenn wir uns daran erinnern und es immer wieder machen. Und gegen Flashbacks hilft es auch noch.
Und so hat unser Podcast ja auch ein bisschen was Stabilisierendes, weil wir sehr stabil zum Ende einer Folge die Marienstein-Momente aufgreifen. Und Hans, um dich ein bisschen abzuholen oder auch die Zuhörenden, die vielleicht neu zu uns gekommen sind, was es mit dem Marienstein-Moment auf sich hat. Nicole, magst du die Tradition des Marienstein, der hier im Ahrtal sehr bekannt ist, noch mal kurz zusammenfassen?
Gerne. Hier an der Ahr kann man kleine blaue Steine finden. Und früher war nicht so ganz bewusst, was es mit diesen ja, vermeintlichen Edelsteinen auf sich hat. Das sind Schlacken aus der Eisenerzverhüttung aus dem 15. und 16. Jahrhundert. Und die Kinder sammeln hier seit, ja, wahrscheinlich seit dieser Zeit kleine blaue Steine und empfinden da natürlich so einen besonderen Moment von Alltagsglück. Und wir haben den Moment zu einer lokalen Besonderheit gemacht. Wir sammeln kleine Momente von Alltagsglück und haben sie einfach der Region hier entsprechend Marienstein-Moment getauft und sammeln die ganz fleißig mit unseren Geschichtenerzählern und auch mit den Expertinnen und Experten und sind ganz gespannt, Hans. Hast du auch einen Marienstein-Moment mitgebracht? Einen kleinen Moment von Alltag?
Ja, ich habe einen mitgebracht. Und zwar fiel mir das relativ schnell ein, als ihr danach gefragt habt. Ich besorge immer, wenn wir Seminare machen, hier so ein bisschen Blumen, damit der Raum schön aussieht. Und am letzten Wochenende hatte ich 3 Pfingstrosen gekauft und die waren noch zu. Und habe die so hingestellt in 3 Vasen und habe dann am zweiten Tag so mal nach denen geguckt und war so einen Moment ganz enttäuscht, weil die fingen zwar an aufzugehen, aber ich hatte den Eindruck, dass sie auch schon anfingen, die Köpfe hängen zu lassen. Und ich dachte, naja, war eine schöne Idee, aber hat dann nicht funktioniert. Und als ich am dritten Tag morgens kam, dann waren sie aufgegangen und waren so riesig geworden, also viel größer, als sie im geschlossenen Zustand vorher waren, und haben mich total rot angeleuchtet. Und dann dachte ich, ja, ich dachte erstmal gar nicht, sondern ich habe mich einfach gefreut. Und hinterher dachte ich, ja, ne, das sah vorher so aus, als würde das nichts werden. Und hinterher war es einfach der Hammer. Und das war so ein Moment.
Danke. Ich habe mich über Regen gefreut am Wochenende. Davon abgesehen, dass die Natur das dringlich brauchte, habe ich die Mittagspause in meiner Weiterbildung genutzt, um mit dem Regenschirm bewaffnet einfach ein paar Schritte spazieren zu gehen und habe das genossen, dass ich von so Regentropfen Musik begleitet war. Das kann ich empfehlen. Man sollte bei Regen mehr spazieren gehen.
Ja, das ist schön. Ich war auf einem Dorfflohmarkt. Ich mag generell einfach alte Dinge. Und wenn man in so einem kleinen Eifeldörflein unterwegs ist, dann gibt es einfach noch viele Häuser mit alten Scheunen und da tauchen tolle Sachen auf. Und da habe ich ein altes Sieb gekauft, was einfach so schön ist. Also das ist altes Blech, irgendwie schon ganz verbogen durch die vielen Male, die es genutzt wurde, um Essen zuzubereiten. Und ich habe das jetzt in meinem Gewächshaus und werde damit Tomaten sammeln, wenn die endlich reif sind. Darüber kann ich mich einfach wie verrückt freuen, über schöne, alte Dinge, die das Leben geformt hat.
Schön. Und so sind wir jetzt am Ende unserer Folge angekommen und würden das doch gerne nutzen wollen, lieber Hans, dass wir dich einladen würden, mit uns eine Reorientierung raus aus dieser Podcast-Folge zu machen. Sonst teilen Nicole und ich uns das. Aber da wir mit dir ja den Experten schlechthin dafür jetzt mit im Raum haben sozusagen, würden wir uns freuen, wenn du uns das abnimmst.
Das kann ich gerne machen. Darf ich vorher noch einen Tipp geben zum Weiterlesen? Also 2 Internetseiten von uns.
Sehr gerne.
Wenn Leute sich da so ein bisschen orientieren. Also wir haben auch Bücher geschrieben, aber manchmal ist ja netter, einfach so was Kurzes anzugucken. Und unsere eine Seite ist institut-berlin.de. Da gibt es einen Download-Bereich mit ganz vielen Übungen. Und auf der Startseite finden Sie Links zu Videos zum Beispiel, wo auch das Modell nochmal erklärt wird, mit Denkerin und Häschen. Und dann haben wir eine andere Seite gemacht, die heißt Be Here Now, also BE-HERE-NOW.EU. Und da ist auch dieses Modell ausführlich erklärt, mit Bildern dazu, viel zu Selbstfürsorge und kleine Übungen, die man für sich machen kann und die einem vielleicht.
Wir werden beide Links auch in die Shownotes packen, dann können die Zuhörenden im direkten Klick auf eure Seiten folgen.
Ja, das ist doch super. Genau. Und jetzt zum Abschluss die Reorientierung. Und die, ich bin immer der, der sagt, stehen Sie doch mal auf. Ich stehe auch mal auf hier, während ich hier dabei bin. Und allein das Aufstehen macht oft schon einen kleinen Unterschied. Und dann nehmen Sie mal die Arme hoch und strecken sich, wenn es okay ist, wie als ob Sie morgens so aus dem Bett kommen und so. Wow, und dabei schauen Sie aus dem Fenster oder schauen sich um, wenn Sie eh draußen sind. Strecken sich, räkeln sich, nehmen tiefen Atemzug. Atmen nochmal durch. Und wenn Sie Lust haben, dann können Sie noch einen Schlürfatem machen. Und das heißt, Sie atmen dreimal ein, wie durch einen Strohhalm, und aus ganz normal. Und jetzt haben wir hier so einen Podcast und dann kann ich Ihnen mal zeigen, wie sich das anhört, nämlich. Und wenn Sie das dreimal gemacht haben, dann sind Sie so gut im Hier und Jetzt, dass Sie mit Ihrem Tag einfach wunderbar weitermachen können.
Tausend Dank.
Ja, vielen Dank.
Ja.
Wir haben das schon
hier
überlassen.
Immer genau. Ich dachte, du würdest Pferdeschnauben vormachen.
Nee, hätte ich auch machen können.
Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und uns in diesem Podcast durch die Welt von Denkerinnen und Häschen begleitet hast. Ich kann für mich sagen, dass die Teilnahme an der Weiterbildung für mich einfach eine unglaublich bereichernde Zeit war. Und das, was ich gelernt habe, kann ich sehr gut einsetzen in den Gesprächen mit den Menschen hier vor Ort. Das ist schön, so ein sehr einfaches Erklärungsmodell für so eine sehr komplexe, also für so komplexe Vorgänge im menschlichen Körper zu erhalten und auch einfach viele Übungen an der Hand zu haben, die Menschen machen können, um sich so ja wieder im Moment wiederzufinden, zu reorientieren. Und
schön.
Das begleitet uns durch diesen Podcast und wir hoffen, dass die Menschen, die zuhören, davon auf jeden Fall was mitnehmen können. Für uns hat das auf jeden Fall einen Unterschied gemacht, das zu lernen, was ihr mitteilen konntet.
Ja, wunderbar. Das war klasse. Danke.
Wir danken und sagen alles Gute und bis zum nächsten Mal.
Ja.
Bis bald.
Danke, euch auch.